SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
Hallo zusammen, ich grüße euch. Rund um den Frauentag, wie immer am 8. März, war ja wieder viel die Rede von Gleichberechtigung, gerade auch auf dem Arbeitsmarkt. Theoretisch finden das die meisten Unternehmen natürlich ganz wichtig. Praktisch kommt es dann doch nicht so gut, wenn Eltern, oft die Mütter, früher los müssen, weil die Kita nur Notbetreuung hat oder das Kind krank geworden ist. Und dann kann sie sich entscheiden zwischen dem schlechten Gewissen dem Kind gegenüber oder dem Chef. Diese Zerrissenheit hat etwas hervorgebracht, das die Volkswirtin Jo Lücke mit Care-Shaming beschreibt, abgeleitet von Care-Arbeit, also Fürsorgearbeit.
Care-Shaming kann sich dann zum Beispiel ausdrücken in abfälligen Bemerkungen. Ach, gehst du schon mal wieder früher? Oder so ein schönes Leben hätte ich auch gerne, wenn jemand dann Teilzeit hat, früher geht und so weiter.
Jo Lücke berät Unternehmen, wie sie ihre Beschäftigten, Frauen wie Männer, in Sachen Vereinbarkeit unterstützen können. Wir sprechen mit ihr und wir lernen Martina Schäfer kennen, die sich trotz wirklich großer und fordernder Familienaufgaben beruflich voll verwirklicht hat. Mit Friseursalons, die ganz besonders sind, auch weil dort immer wieder Kundinnen und Kunden den letzten Haarschnitt ihres Lebens bekommen, weil sie alt und dement sind.
Natürlich ist das sehr traurig, aber letztendlich ist es für mich einfach immer ganz wichtig, dass in dem Moment, wo sie bei mir waren, ich ihnen einfach nochmal einen schönen Moment gestaltet habe.
Aus dem Haarstudio geht's dann weiter ins Hotel, wo eine künstliche Intelligenz im Einsatz ist, die in Mannheim entwickelt wurde. Was die kann, auch das gleich hier. Und den Brief der Woche, den bekommt diesmal ein junger Mann, den die ständigen Streiks der GDL jedes Mal fast obdachlos machen. All das in dieser Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Wer von uns jüngere Kinder hat, weiß, durch den immer brenzligeren Personalengpass können Kitas kaum mehr normal öffnen. Auch ich komme mal wieder aus einer Notbetreuungswoche und eine erschöpfte Mutter sagte irgendwann, sie sei es leid, immer die Bittstellerin zu sein, in der Kita, bei der Platzvergabe und dann wieder beim Arbeitgeber, weil man nicht wie geplant verfügbar ist. Dabei schreiben sich viele Unternehmen Familienfreundlichkeit und Vereinbarkeit offiziell auf die Fahne und ins Leitbild. Doch der Arbeitsalltag, der sieht dann doch oft anders aus. Und hier kommt Jo Lücke ins Spiel. Die Volkswirtin berät Unternehmen, wie sie Vereinbarkeit fördern können und was sie auch wirtschaftlich davon haben. Frau Lücke, solche Schilderungen von Eltern, oft von Müttern, sich überall als Bittsteller zu fühlen, kennen Sie das auch von Ihren Veranstaltungen?
Ja, definitiv. Beim Thema Sorgearbeit ist ja der Unterschied zwischen den Geschlechtern noch wirklich gravierend. Und da sind es vor allem eben die Mütter, die bei dem Personalmangel in den Kitas, in der Pflegekrise und so weiter die Arbeit auffangen, die dann an anderer Stelle nicht gewährleistet werden kann. Das ist genau das Thema.
Woran liegt das aus Ihrer Erfahrung? Das sind ja jetzt nicht nur private Entscheidungen.
Die Gründe dafür sind vielfältig, haben zum einen damit zu tun, dass wir auch einen Gender Pay Gap haben, also dass Frauen schlechter verdienen und dass die Frage, wer von uns geht in Teilzeit, um die Care-Arbeit eben leisten zu können, dann oft mit die Frau beantwortet wird, weil man eben gewöhnt ist, das Familieneinkommen zu maximieren oder vielleicht auch keine anderen Möglichkeiten hat, das auszugleichen. Neben dem Pay Gap haben wir eben auch mit ganz starken Rollenbildern und Rollenerwartungen noch zu tun, was eine Mutter tun muss und was ein Vater tun muss. Und mit Vaterschaft ist eben diese Ernährerrolle ganz stark verknüpft, also die Verantwortung für das finanzielle Einkommen, während die Mutterrolle viel mehr eben mit emotionaler und zeitlicher Verfügbarkeit zu tun hat.
Und sobald die Mutter den Hauptteil der Sorgearbeit trägt, gerät sie eben auch am Arbeitsplatz verstärkt in diese Bittstellerposition, weil sie immer wieder aus Betreuungsgründen umplanen muss. Sie benutzen hier den Begriff Care-Shaming. Wie drückt sich das denn am Arbeitsplatz aus?
Indem Eltern, die von ihrer Care-Verantwortung sprechen, einen gewissen Statusverlust erleben im Job, weil eben angenommen wird, dass sie für den Arbeitsplatz, für ihren Job nicht mehr im gleichen Maße zur Verfügung stehen wie vorher, dass sie abgelenkt sind. Und dieses Care-Shaming kann sich dann zum Beispiel ausdrücken in abfälligen Bemerkungen. Ach, gehst du schon mal wieder früher? oder so ein schönes Leben hätte ich auch gerne. Hast du schon wieder frei, wenn jemand dann Teilzeit hat, früher geht und so weiter. Da wird mit so kleinen, man könnte fast sagen Mikroaggressionen mitgeteilt, dass die eigene Performance am Arbeitsplatz eigentlich nicht dem entspricht, was da erwartet wird, was wiederum dazu führt, dass vor allem Mütter dann ihre Care-Verantwortung auch verbergen, lieber sagen, sie haben einen Arzttermin selber oder sie müssen irgendwie Handwerker reinlassen, weil sie eben nicht damit konfrontiert werden wollen, mit dieser Abwertung, die dann damit einhergeht.
Väter haben es, so ist manchmal der Eindruck, in gewisser Hinsicht noch ein bisschen schwerer, offen Sorgearbeit zu übernehmen, also dafür pünktlich zu gehen oder auch mal abzusagen, weil das Kind krank ist, geschweige denn Arbeitszeit zu reduzieren. Bemerken Sie seitens der Unternehmen hier so eine Art Angst in die Richtung, oh je, jetzt fangen die Männer auch noch damit an?
Ja und nein. Also auf der einen Seite ist vielen Unternehmen schon auch klar, dass wenn die Väter auch in Elternzeit gehen, sie durchaus hochqualifizierte Frauen dafür stärker zur Verfügung haben. Gleichzeitig aber gibt es auch eine große Angst, dass eben die Care-Verantwortung, die ArbeitnehmerInnen tragen, plötzlich tatsächlich auch eine Rolle am Arbeitsplatz spielt. Und das ist etwas, was die meisten nicht gewöhnt sind. Wir sind aufgewachsen mit einer Arbeitswelt, unsere Eltern, in der die Männer einem Job nachgegangen sind und wenig Fürsorgeverantwortung getragen haben und dann 8 oder 10 Stunden ohne Schwierigkeiten zur Verfügung standen. Dann sind die Frauen in die Jobs gekommen, haben sich den Arbeitsmarkt so ein bisschen miterobert unter der Voraussetzung, dass sie zu Hause alles auf die Reihe kriegen. Sie mussten ja dann auch viele Jahre noch um Erlaubnis fragen, ob sie überhaupt arbeiten durften. Und jetzt haben wir eine Situation, in der diese Care-Arbeit nicht mehr so stark verborgen wird, beziehungsweise es gibt eben jetzt diese Bestrebungen für Vereinbarkeit, um die Care-Leistung zu Hause mit dem Arbeitsleben vereinbar zu machen und plötzlich merken Unternehmen und ArbeitgeberInnen, ups, die Leute stehen uns ja vielleicht gar nicht so unbedingt 10 Stunden am Tag zur Verfügung. Oder wenn sie das tun, dann bedeutet das eben, dass jemand anderes die unbezahlte Care-Arbeit macht. Diese Erkenntnis ist etwas, was sich durchaus bedrohlich anfühlen kann. Denn wenn die Arbeitskraft auf mehr als einen Ort verteilt wird, gibt es die Befürchtung, dass dann da die Produktivität nachlässt oder die Unternehmen nicht mehr das Allerbeste rausholen können aus den Menschen, die bei ihnen arbeiten.
Und was kann Unternehmen motivieren, eine gleichere Aufteilung auch als Chance zu sehen und eben nicht vor allem als Bedrohung?
Was motivieren kann, ist vor allem die Tatsache, dass ja ganz viele tolle und hochqualifizierte Frauen verloren gehen in dem Moment, wo sie zu Hause bleiben und Care-Arbeit leisten. Der Pool an Fachkräften ist begrenzt und in dem Moment, wo eben hochqualifizierte ausfallen, rücken weniger Qualifizierte nach. Und auch wenn Unternehmen sich nur so bedingt für Feminismus und Gleichstellung interessieren, dann könnte sie das doch durchaus interessieren.
Es gibt ja durchaus Unternehmen, die eben nicht nur auf den Staat zeigen bei der Betreuungskrise, sondern schon selbst aktiv werden, die Kitas gründen, flexible Modelle anbieten oder sogar Gehaltslücken aufstocken, wenn beide Eltern mit einer bestimmten Stundenzahl Teilzeit arbeiten als Anreiz. Aber müssten Sie zusätzlich vielleicht noch mehr Druck auch auf Kita- und Hortträger machen? Haben da vielleicht mehr Einfluss als jetzt die weinenden Eltern? So nach dem Motto, so geht's nicht, wir brauchen die Eltern hier und zwar Väter und Mütter.
Das wäre total wünschenswert, denn es ist natürlich auch nicht jedem Unternehmen möglich, eine Betriebskita einzurichten. Da wäre es total wünschenswert, wenn es da einen politischen Druck gäbe, dass eben die Bedingungen für die Beschäftigten in diesen Branchen verbessert werden, dass die Infrastruktur verbessert wird. Es gibt durchaus erste Bestrebungen, dass eben Unternehmen sagen, hier muss ein bisschen was passieren, bei uns fallen hier die Leute aus. Und wenn dann auch noch die Männer jetzt ausfallen, beziehungsweise wir mit dem demografischen Wandel und der Pflegekrise noch viel mehr Menschen haben werden künftig, die ihre Arbeitszeit reduzieren müssen, um sich um ihre eigenen Eltern zu kümmern, dann denke ich, wächst da auch nochmal die Relevanz von diesem Thema.
Was ich jetzt vorhin aufgezählt habe, das waren natürlich alles Varianten, die Geld kosten. Für mittelständische Unternehmen vielleicht auch mal zu viel Geld. Das haben Sie ja auch erwähnt, dass nicht alle Betriebe diese Möglichkeiten haben. Aber was können denn alle Betriebe im Alltag tun, ohne große finanzielle Investitionen, um die Gleichstellung zu fördern, im Umgang zum Beispiel?
Im Umgang könnte man Care-Shaming zu einem No-Go erklären. Also ist einfach als Teil der Unternehmenskultur versuchen zu etablieren, dass auch die Sorgeverantwortung, die eigentlich privat stattfindet, im Unternehmen einen Raum bekommt. Zusätzlich kann man natürlich auch ganz einfache Sachen machen, wie beispielsweise nach 14 Uhr keine Meetings mehr ansetzen. Gerade interessant für Leute, die eben dann Kinder abholen müssen, dass nicht mehr nur die Care-Arbeit auf den Job angepasst wird, sondern der Job eben auch auf die Bedingungen, unter denen die Care-Arbeit dann stattfindet.
Jo Lücke berät Unternehmen darin, Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Chance zu sehen und nicht als Bedrohung. Eine Frau, die sich trotz großer familiärer Aufgaben beruflich voll verwirklicht hat, ist Martina Schäfer aus Essenheim bei Mainz. In ihren Friseursalons bekommen die Kundinnen und Kunden natürlich Haarpflege und einen neuen Schnitt, aber auch etwas, das für viele von ihnen noch viel wichtiger ist: Zuwendung und wiederbelebte Erinnerungen. Die Friseurmeisterin hat sich auf Demenzkranke spezialisiert und das mit einem so überzeugenden Konzept, dass sie kürzlich mit dem Gründerinnenpreis der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz ausgezeichnet wurde. Und dank wachsender Nachfrage hat Martina Schäfer in Frankenthal gerade einen neuen Salon eröffnet. Auch der ist genau abgestimmt auf die besonderen Bedürfnisse ihrer Kundschaft. Wolfgang Brauer war für uns dort.
Wie darf ich Ihnen denn die Haare schneiden?
Ganz normal. Martina Schäfer begrüßt einen Kunden in ihrem neuen Salon im Dachgeschoss eines Frankenthaler Seniorenzentrums. Die Friseurmeisterin und Betriebswirtin hat sich auf Demenzkranke spezialisiert und damit auf eine Kundengruppe mit besonderen Bedürfnissen.
Also mein Antrieb war eigentlich tatsächlich der, dass ich es schlimm fand, dass die Menschen wirklich verängstigt waren, wenn sie bei mir auf dem Stuhl saßen und die Haare geschnitten bekommen haben. Das fand ich einfach traurig und das war das, was ich ändern wollte.
Als sie noch als mobile Friseurin unterwegs war und regelmäßig von Alten- und Pflegeeinrichtungen gebucht wurde. Vor 4 Jahren eröffnete sie ihren ersten Salon mit festem Sitz in einem Seniorenheim in Essenheim in der Nähe von Mainz. Daraus entwickelte sich bald ein ganzes Konzept. Das Wichtigste dabei: selbst ganz persönliche Bedürfnisse und Vorlieben werden berücksichtigt.
Natürlich eher schon auch so ein bisschen Entspannungsmusik. Dann habe ich zum Beispiel eine Kundin, die mag gern die alten Mainzer Fasnachtslieder.
Mit Gegenständen aus der guten alten Zeit hilft Martina Schäfer ihren Kunden, Erinnerungen wiederzubeleben.
Zum Beispiel halt meine Sammeltassen. Das ist immer wieder ein Schlüsselerlebnis. Und das schafft sofort Vertrauen, ja.
Ein besonderer Blickfang ist eine große Registrierkasse. An den Wänden hängen Bilder von Filmstars aus vergangenen Zeiten.
Erkennen Sie denn, wer das ist?
Nee.
Das ist die Marilyn Monroe.
Ach ja, jetzt, weil Sie das sagen. Monroe, mein Gott.
So eine hübsche war das, ne?
Das geht ja gar nicht aus dem Kopf, die Monroe.
Diese Kundin ist inzwischen verstorben. Ihre Äußerung über die unvergessene Filmlegende stammt aus einem SWR-Fernsehbericht. Wenige Monate ist das her. Dass jeder Besuch in ihrem Salon der letzte für ihre Kundinnen und Kunden sein könnte, für Martina Schäfer ist das Alltag.
Natürlich ist das sehr traurig, aber letztendlich ist es für mich einfach immer ganz wichtig, dass in dem Moment, wo sie bei mir waren, ich ihnen einfach nochmal einen schönen Moment gestaltet habe.
Das Zwischenmenschliche ist hierbei mindestens so wichtig wie der neue Haarschnitt.
Wenn ich einen Kunden habe, der vielleicht auch weint, dann versuche ich einfach auch mal über die Wange zu streicheln. Und du merkst dann, wie sich das Gesicht langsam verändert, sie fröhlicher werden. Ja, das ist halt schon ein sehr schönes Gefühl, wenn du das schaffst.
Dabei hat Martina Schäfer auch privat einiges zu schultern. 8 Jahre pflegte sie ihren bettlägerigen Vater, bekam vor 5 Jahren eine schwere Krankheit und hat eine 11-jährige Tochter mit Behinderung.
Das hat mich schon sehr beansprucht. War natürlich schon alles nicht so einfach, aber es war zu schaffen.
Und der Tatendrang von Martina Schäfer ist nicht zu bremsen. Eine Mitarbeiterin hat sie bis jetzt, möglicherweise werden es noch mehr. Denn Arbeit hat sie mehr als genug.
Ziel ist es schon noch, weitere Standorte zu eröffnen. Also ich denke, aufgrund des demografischen Wandels haben wir immer mehr ältere Menschen in unserer Gesellschaft. Von daher, denke ich, müssen wir uns alle mit dem Thema einfach auch auseinandersetzen.
Martina Schäfer hat sich auf Friseursalons für Demenzkranke spezialisiert. Diese erfolgreiche Gründungsidee haben wir auch anlässlich des Frauentags hier vorgestellt. Doch nicht nur der Frauentag hat die Woche geprägt, sondern auch der 35-Stunden-Streik der GDL, auf den weitere, nicht angekündigte Wellenstreiks folgen sollen, wie GDL-Chef Weselski das nennt. Und was normale Bahnkunden nervt, macht Lasse Stollei quasi obdachlos. Der 17-Jährige wohnt und arbeitet im Zug und fährt mit seiner Bahncard 100 und einem Rucksack voller Habseligkeiten kreuz und quer durchs Land. Eine Wohnung hat er nicht. Klar, dass ihn die Streiks der Lokführergewerkschaft GDL noch mal ganz anders treffen. Und dafür bekommt er unseren, mal wieder nicht ganz ernst gemeinten, Brief der Woche von Anno Wilhelm.
Lieber Lasse Stollei, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Viele Menschen wünschen sich ja weniger Tempo in ihrem Leben. Sie haben in dieser Woche maximal entschleunigt. An normalen Tagen leben, essen oder arbeiten Sie im Zug. Und wenn es Nacht wird, dann legen Sie sich quer über zwei Sitze und schlafen. Die Schiene verlassen Sie manchmal für ein paar Stunden, um in den Alpen zu wandern oder um in der Ostsee zu baden. Und wenn Sie Ihr Schlafkonzept beibehalten, dann demnächst vielleicht noch für den ein oder anderen Termin beim Orthopäden. In dieser Woche haben Sie zwei ungewohnte Tage in klassischer Fußgängergeschwindigkeit verbracht. Für Sie eine harte Vollbremsung. Und eine Form von Obdachlosigkeit, aufgefangen durch Freunde in Köln, bei denen Sie untergekommen sind. Wie schade, dass Sie ausgerechnet diese Tage an Bord verpasst haben, an denen die Bahn Stärken ausspielen konnte, die selbst Ihnen als Extremfahrer sonst verborgen bleiben. Stichwort Pünktlichkeit. Ein Zug, der nicht losfährt, kann doch nicht zu spät kommen. Das erspart eine Menge Ärger. Sie erleben jeden Tag, wie stressig der Job im Zug ist und haben Verständnis für die Streikenden, die für mehr Geld und vor allem für weniger Arbeitszeit kämpfen. Sie, lieber Lasse Stollei, können sich sogar vorstellen, beruflich die Bahn zu beraten. Das ist ein guter Plan, denn es wird einiges zu tun geben, wenn eintritt, was GDL-Chef Klaus Weselski prophezeit, nämlich, dass die Bahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr ist, wenn er, Weselski, mit ihr fertig ist. Vorteil für Sie, lieber Lasse Stollei, solange Sie noch reiner Kunde sind, denn wenn die anderen Fahrgäste lieber das Auto nehmen, dann können Sie sich bei Nacht vielleicht mal sowas Verrücktes gönnen wie drei Sitze zum Schlafen. Es grüßt Sie herzlich Ihr Fan Arno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Harry aus Trier will sich beruflich verändern und wundert sich, dass alle Stellen, die er spannend findet, mit ständigen Einsätzen vor Ort verbunden sind. Oft muss man die halbe Woche irgendwo beim Kunden sein, schreibt er. Ich finde das in heutigen Zeiten angesichts der vielen Möglichkeiten, remote zu arbeiten, nicht mehr akzeptabel. Darum seine Frage an den Karrierecoach Martin Werle. Wie finde ich gezielt eine Stelle, bei der ich sowohl an allen Standorten als auch beim Kunden präsent sein kann, aber nur in Ausnahmefällen tatsächlich dorthin reisen muss?
Solche Anliegen wie Ihres, Harry, die höre ich seit der Corona-Zeit viel öfter. Denn da hat man ja gemerkt, dass man auch im Vertrieb aus dem Homeoffice von zu Hause richtig gute Ergebnisse erzielen kann. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum noch diese langen Reisen, immer unterwegs sein, die Umwelt verschmutzen, die Familie nicht sehen, wenn es auch anders geht. Schauen Sie sich mal bei Arbeitgeberportalen wie Kununu um, hören Sie sich um im Kollegenkreis, lassen Sie sich da den ein oder anderen Tipp geben. Es gibt ein paar Firmen, da hat sich das schon durchgesetzt. Meist sind es jüngere Firmen und da kommt es wirklich nur auf das Ergebnis an und nicht, ob man weit durchs Land gereist ist.
Auch dieser Hörer aus Rheinfelden ist auf Stellensuche. Seinen Namen sollen wir nicht nennen, aber sein Alter, 56. Denn das, so sein Eindruck, ist offenbar ein Problem für viele Unternehmen. Obwohl er umfassende Erfahrungen im Controlling mitbringt, hatten seine Bewerbungen noch keinen Erfolg. Auf meine Frage nach Feedback erhalte ich keine aussagekräftigen Antworten, schreibt er. Als einzige Aussage bekomme ich gesagt, dass ich überqualifiziert sei, mein Lebenslauf der letzten 20 Jahre zu sehr in Richtung Bank ausgerichtet sei und ich damit zu lange aus dem ursprünglichen Beruf raus sei. Dabei fehlt es an Ehrgeiz, Einsatzwille, Fitness und Gesundheit sicher nicht. Auch weite Wege oder sogar Wochenendpendeln wären okay für mich. Bei so viel Erfahrung und Einsatzbereitschaft findet auch Karrierecoach Martin Werle den Verdacht der Altersdiskriminierung nicht allzu weit hergeholt.
In der Tat, das könnte eine Frage des Alters sein. was ich persönlich für einen Skandal halte. Denn einerseits klagen wir, dass es Fachkräftemangel gibt und andererseits Menschen wie Sie mit 56, die noch 10 Arbeitsjahre vor sich haben, die werden dann schon ins Abseits geschoben. Es gibt aber eine gute Lösung für Sie und die heißt Interimsmanagement. Es suchen die Firmen händeringend nach Leuten, die vorübergehend, mal für ein halbes Jahr, mal für ein Jahr, die vorübergehend Positionen übernehmen, genau in dem Bereich, den Sie beschreiben. Ich weiß, dass viele Firmen einen Mangel an Controllern haben. Und das Tolle ist, wenn Sie erstmal einen Fuß in der Türe haben, wenn die Sie kennenlernen, dann ist die Chance sehr groß, dass Sie danach auch einen Festanstellungsvertrag bekommen oder Sie bleiben im Interimsmanagement. Dort verdient man natürlich auch richtig gut Geld, müssen Sie entscheiden. Aber es gibt Möglichkeiten und Sie sollten diese Möglichkeiten für sich nutzen. Die Not lässt sich zur Tugend machen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Bewertungen im Internet, die nutzen viele von uns ganz regelmäßig, ob wir uns für ein Handy, Ostergeschenk oder ein Hotel entscheiden. Und weil diese Bewertungen unsere Entscheidungen so mit beeinflussen, reagieren gerade Hotels oft auf jede einzelne Bewertung und das macht eine Menge Arbeit. Und hier hat ein IT-Startup aus Mannheim seine Chance gesehen und eine KI, eine künstliche Intelligenz entwickelt, die Antworten auf Gästebewertungen erstellt und war damit gerade auf der ITB, der großen Touristikmesse in Berlin. Wirtschaftsreporterin Tamara Land hat sich dort die KI Made in Baden-Württemberg zeigen lassen, war aber auch dort, wo sie schon fleißig benutzt wird.
Das nimmt mir echt viel Arbeit ab.
Das sagt Jasmin Blaskovic über die neue Hotelsoftware Mara. Blaskovic, das schwarze Haar zum Zopf zurückgebunden, sitzt am Computer in ihrem Büro im Leonardo Royal Hotel Frankfurt. Seit 28 Jahren arbeitet sie hier, erst an der Rezeption, inzwischen ist sie als Guest Relations Managerin für das Wohl der Gäste zuständig. Dazu gehört auch, auf die 400 bis 500 Bewertungen zu antworten, die das Hotel jeden Monat bekommt.
Die Masse an Bewertungen hat enorm zugenommen, weil es einfach auch immer mehr Plattformen gibt, in denen man bewerten kann. Das heißt, es ist eine unglaubliche Flut, die beantwortet werden muss und die ich auch beantworten möchte.
Seit November hat das Hotel nun Mara im Einsatz, eine Software, die mithilfe künstlicher Intelligenz automatisch Antworten auf Gästebewertungen erstellt.
In dem Fall kopiere ich mir tatsächlich meine Bewertung raus, füge sie bei Mara ein, klicke dann auf eine Antwort erstellen und dann gucke ich mir die Antwort an, ändere sie gegebenenfalls ein bisschen um, kopiere sie mir wieder raus, füge sie ein, fertig.
Jedes Feedback werde nach wie vor gelesen und ernst genommen, versichert Blaskovic. Doch mit dem Antwortvorschlag von Mara spare sie viel Zeit. Entwickelt wurde die Software von einem Startup aus Mannheim, Mara Solutions, gegründet 2020. Das Tool soll Hotels entlasten, sagt Mitgründer Maximilian Lüders.
Weil es Arbeit wegschafft, die niemand gerne macht. Das Herausforderndste dabei ist gar nicht, auf alles einzugehen, sondern jedes Mal neu Sachen zu formulieren, teilweise auch 10-mal auf die gleiche Sache. Und deswegen ist das eine Aufgabe, die viel Zeit frisst, immer unterbrochen wird vom Hotelalltag und tatsächlich auch geistig recht anstrengend ist, obwohl sie so repetitiv ist. Vielleicht auch, weil sie so repetitiv ist.
Für das Basispaket müssen Hotels 60 Euro im Monat bezahlen. Darin enthalten sind 200 Antworten. Jede weitere kostet 35 Cent. Doch ist Mara wirklich nur eine Entlastung oder nicht auch eine Gefahr für die Arbeitsplätze?
Wir haben tatsächlich gerade einen Fall, wo jetzt ein Betriebsrat sich eingeschaltet hat. Nicht bloß wegen uns, sondern generell wegen KI und über dieses Thema redet. Aber niemand außer dem Betriebsrat in dem betreffenden Unternehmen sieht das Problem.
Auch Jasmin Blaskovic hat keine Angst um ihren Job. Sie hat genug anderes zu tun und ist froh über die Arbeitserleichterung.
Es gibt mir einfach auch mehr Zeit, mich direkt um den Gast zu kümmern und nicht im Nachhinein irgendwas zu entschuldigen, was vielleicht im Vorhinein hätte gar nicht so weit kommen müssen.
KI erobert auch die Reisebranche mehr und mehr. Das war ein Positivbeispiel aus Mannheim. Und das letzte Thema dieser neuen Podcast-Folge SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Eins gehört. SWR 1.